Das Thema heute Abend heißt die Weltflüchtlingsmacht Deutschland oder wozu Flüchtlinge gut sind. Die Sachlage, auf die man sich heute Abend beziehen wird, dürfte einigermaßen bekannt und klar sein. Ich sage aber trotzdem ein paar Worte dazu, damit wir gewissermaßen die Szenerie haben. Seit längerer Zeit machen sich Flüchtlinge aus allen Ecken der Welt auf den Weg Richtung EU. Sie kommen aus Afrika, sie kommen aus den Balkanländern, sie kommen auch aus dem Nahen und Mittleren Osten, fliehen aus unterschiedlichen Gründen, mal vor politischer Unterdrückung, mal vor Bürgerkrieg, mal einfach wegen wirtschaftlichem Elend. Und sie lassen sich nicht, jedenfalls nicht mehr, nicht in dem gleichen Maße, durch die Maßnahmen abschrecken, die Europa schon seit längerer Zeit trifft, um sie eben fernzuhalten. Also ihnen den Weg hierher möglichst zu erschweren, also möglichst gefährlich zu machen. Die sogenannten Erstaufnahmeländer, Italien, Griechenland, Ungarn und so weiter, sehen sich auch schon seit einiger Zeit mit der Registrierung und der Aufnahme dieser Flüchtlinge schlicht überfordert und sind seit einiger Zeit auch dazu übergegangen, die Flüchtlinge einfach weiterzuleiten. Sie sehen nicht mehr ein, dass die logistischen und die finanziellen Kosten der Aufnahme dieser Flüchtlinge nur an ihnen hängen bleiben soll. Und umgekehrt beschweren sich die anderen Länder in Europa darüber, dass sie das tun, so dass die Länder an der europäischen Außengrenze nicht ihre Pflicht innerhalb des Dublin-Abkommens nachkommen. Und irgendwann kam die Ankündigung in Deutschland, dass beinahe 1 Million Menschen allein in diesem Jahr in Deutschland ankommen wird. Das ist also die Flüchtlingskrise. Und in dieser Lage hat die deutsche Regierung im Sommer etwas ziemlich Unerwartetes gemacht. Die Regierung hat nicht beschlossen, Europa zu einer Art endgültige Festung zu machen, hat auch nicht Ungarn gesagt, dann helfen wir dir bei dem Bau des nötigen Zauns. Im Gegenteil, Ungarn hat dafür sogar heftige Kritik einstecken müssen, dass es erstmal einen Zaun bauen will, das ist die Flüchtlinge ziemlich rabiat behandelt oder rustikal. Das hat Deutschland nicht gemacht. Deutschland hat stattdessen gesagt, wir erklären die bisherige Politik, die bisherige Flüchtlingspolitik für gescheitert und Deutschland beschließt, dass Europa in der Flüchtlingsfrage neue Wege gehen muss. Deutschland selber bricht offensiv die Dubliner Regeln, öffnet seine Grenzen, nimmt auch Flüchtlinge bereitwillig auf, die das Asylverfahren eigentlich im Einreiseland beantragen hätten müssen, die also eigentlich deswegen dorthin zurückgeschickt werden müssten. Das war die Entscheidung im Sommer und kurz danach gab es eine Art Willkommenseuphorie im Land. Die hat sogar und vielleicht sogar erst recht die Bild-Zeitung erfasst. Es hieß sogar, Deutschland erlebe ein neues Sommermärchen, ein nicht gekauftes. Und mit sich als freudigem, also wieder als freudigem und vor allem gefeierten Gastgeber. Und dazu hieß das Stichwort Willkommenskultur und heißt es immer noch. Aber man weiß auch, seitdem hat sich das allgemeine und öffentliche Urteil über diese Entscheidung Merkels, ja, die sie kommentiert hat mit dem berühmten Satz, wir schaffen das, seitdem hat sich das Urteil über diese Wende ziemlich stark geändert. Nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch und vor allem in der Politik selber. Das Sommermärchen würde eben zur Flüchtlingskrise Und diese Krise hat sich inzwischen zu einer regelrechten Koalitions- und vielleicht sogar Regierungskrise ausgewachsen. Es ist sogar die Rede von einer Kanzlerin-Dämmerung. Und in der Regierung herrscht nicht nur Streit, also nicht nur der Streit zwischen Seehofer auf der einen Seite und Merkel auf der anderen Seite, sondern jetzt hat man den interessanten Übergang, dass zum Beispiel der Innenminister dazu übergeht, mit seiner Linie Fakten zu setzen. Also Beschränkungen wieder einzuführen, die neulich aufgehoben worden sind. Speziell in Bezug auf die syrischen Flüchtlinge. Dazu gehört, das sage ich noch kurz, eine Rückkehr zur Einzelfallprüfung statt der pauschalen Gewährung vom Flüchtlingsstatus nach der Genfer Konvention für die Syrer. Dazu gehört auch die Einschränkung des Familiennachzugs und die Wiederanwendung des Dublin-Verfahrens. Das heißt, die werden jetzt wieder, also die syrischen Flüchtlinge werden wieder daraufhin überprüft, inwiefern sie schon über ein sicheres Drittland eingereist sind, inwiefern sie also zurückgeschickt werden müssen in diese Länder. Er wird dann, also nach der ersten Entscheidung, das mit dem Familiennachzug einzuschränken, vom Kanzler zurückgepfiffen oder vom Kanzleramt zurückgepfiffen. Dann findet er sofort Unterstützung von seiner eigenen Partei und es bauen sich einige Minister, oder sie bauen eine Art Front, vor allem gegen die SPD auf, in der Sache auch gegen die Linie der Kanzlerin. Interessant an diesem Streit ist vor allem folgender Punkt, den wir jetzt aufgreifen wollen. Öffentlich kommentiert und generell gesehen wurde und wird dieser Streit, was jetzt zu einer Art Machtkampf geworden ist, als ein Streit zwischen Humanität und einem freundlichen Gesicht auf der einen Seite und politischem Kalkül, kalte politische, ökonomische Berechnung auf der anderen Seite. Ich kann ja auch sagen, zwischen einem Idealismus der Humanität und einem Realismus des harten Durchkalkulierens. Und die Wende von Merkel wurde schon damals und jetzt immer mehr zu einem Ausflug in die Mitmenschlichkeit erklärt, als einen, wenn auch gleich sehr temporären Sieg der Menschenfreundlichkeit über das harte nationale Kalkulieren. Das müsste, also dieses Kalkül, so der Gedanke, müsste das Fernhalten von Flüchtlingen vor allem einschließen. Die einen hatten diese Wende von Merkel sehr begrüßt, eben als einen Sieg der menschlichen Werte über nationale Engstirnigkeit. Die anderen haben das von vornherein für einen Fehler gehalten, nicht nur Seehofer. Entweder wird es genommen wie eine zwar menschlich verständliche, aber eine Gefühlsschwäche, die sich für eine Regierungschefin und gar nicht für eine Regierung gehört. Oder es wurde genommen sogar als ein Verrat an den Interessen der Nation und am deutschen Volke. Und das ist eine Meinung, die man nicht nur bei Pegida oder bei der AfD hört, sondern auch bei der CSU, in der CDU und sogar in Teilen der SPD. Für die einen findet also mit der jetzigen scheinbaren Umkehr eine sehr bedauerliche Rückkehr zur alten Ordnung statt. Und für die anderen ist dieser Vorstoß von de Maizière sehr zu begrüßen, wie eine Rückkehr zur Vernunft, weg von dem Idealismus, zurück zur Vernunft. Gemeinsam ist diesen zwei Seiten eine falsche Sicht auf die Politik der Regierung und auf den Streit, der damit einhergeht. Beide Seiten, die diesen Streit interpretieren als einen Kampf zwischen Moral und politischem Kalkül, liegen falsch. Sie erklären sich das Handeln der Regierung eben als eine oder in einer falschen Alternative zwischen Moral und politischer Berechnung. Also als ein Entweder-Oder, wo die Aufnahme der Notleidenden als der so eine Art radikaler Gegenentwurf zu staatlichen Nutzenerwägungen zu sehen wäre. Das Fernhalten der Flüchtlinge können Sie sich als national berechnende Politik vorstellen, die Aufnahme von Flüchtlingen nur als das Gegenteil davon, als Ausdruck von reiner Menschlichkeit. Und mit ihren entgegengesetzten Positionen folgen beide Seiten dieser gleichen Logik, dieser verkehrten Alternative, nur natürlich mit umgekehrten Konnotationen oder mit umgekehrten Sichtweisen. Wenn Ja gesagt wird zu den Flüchtlingen, so heißt es, dann haben die Werte das Primat. Und wenn Nein gesagt wird, dann herrscht nationale Berechnung. Das finden die einen gut und die anderen denkbar schlecht. Wir wollen sagen, mit diesem Erklärungsmuster ist dem Gehalt, also mit dem echten Gehalt der Flüchtlingspolitik, weder vor noch nach Merkels Wende, weder vor noch nach de Maizières Rückkehr, einfach nicht beizukommen. Auch vor Merkels Wende, das muss man sehen, gab es ja auch Flüchtlinge, die aufgenommen worden sind. Und auch Merkels humanitäre Wende hat von vornherein Grenzkontrollen, auch Deportationen eingeschlossen, Asylverweigerung, Abschiebung. Auch zum Beispiel mit einer Verschärfung des Asylrechts, zum Beispiel mit einer schnelleren Abwicklung der Verfahren und auch mit einer verschärften Behandlung der sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Die sollen schneller und entschiedener abgeschoben werden. Man merkt also, Flüchtlingspolitik ist immer beides. Es ist sowohl die Aufnahme und die Selektion der Aufzunehmenden durch das Gastland. Es ist also auch immer Zurückweisung. So viel zu dieser verkehrten Alternative und im gleichen Sinne vielleicht ein letztes Wort zu linken Kritikern in dieser Frage. Einerseits hat man das gesehen, waren sie von Merkels Wende angenehm überrascht und haben sich gefragt, also konnten es fast nicht glauben, sie haben sich gefragt, ob das Land tatsächlich so humanitär geworden ist, wie sie es sich immer gewünscht haben. Und sobald sie dann unübersehbar Anstrengungen gesehen haben, den Flüchtlingsstrom zu beschränken, zu kanalisieren, welche zurückzuschicken, da kennen sie sich sofort wieder aus. Jetzt auch und vor allem mit der Rückkehr von de Maizière, da kennt man sich wieder aus. Ja, da wird ordentlich sortiert, da wird ordentlich abgeschoben. Das ist das Deutschland, das man kennt. Und dann sagt man, die Hilfe, die Merkel suggeriert hat, war bloß Schein und der ist jetzt vorbei. Jetzt regiert wieder die nationalistische, unmenschliche Linie, die man kennt. Und das Verkehrte daran ist, sie leugnen einfach das Faktum, das sie vor sich haben. Dass auch mit der Rückkehr zu geordneten Verfahren alle Seiten davon ausgehen, dass in diesem Jahr mindestens 1 Million Flüchtlinge kommen und dass Deutschland auch für die nächste Zeit damit zu tun haben wird und es damit zu tun haben will, dass man sehr viele Flüchtlinge aufnimmt. Die Frage ist dann, wie ist das zu erklären? Das wollen wir heute Abend machen. Wir wollen diese Hilfe für die Flüchtlinge nicht leugnen, sondern eben erklären. Die Frage ist dann, was ist das für eine Sache, wenn Staaten ja tatsächlich helfen? Aber eben, was ist das für eine Sache, wenn Staaten helfen? Oder wie die Regierenden es ausdrücken, wenn die Politik humanitäre Verantwortung übernimmt. Wir wollen uns also auch nicht an folgende Frage beteiligen. Wie sollen wir mit den Flüchtlingen umgehen? Soll die Regierung mehr Hilfe gewähren? Soll man mehr Strenge walten lassen? Soll man mehr tun für die Bekämpfung der Fluchtursachen? Und wir wollen uns auch nicht an der Frage beteiligen, ob wir das schaffen können, den Flüchtlingen in der Stunde der Not zu helfen, so viele aufzunehmen. Stattdessen wollen wir uns das wirkliche Subjekt der Flüchtlingspolitik vornehmen und erklären was dieser Staat, diese Regierung macht, wenn sie beschließt, sie will ihre Flüchtlingspolitik ändern. Was macht sie daraus? Das will man nüchtern beurteilen. Das kann ich vorwegnehmen. Das ist nichts Schönes und schon gar kein Verrat an nationalen Interessen. Im Gegenteil, leider. Es ist sogar viel schlimmer als die Behauptung, Deutschland würde eigentlich nicht helfen in dieser Lage. Diese starke Behauptung wollen wir behandeln mit zwei Kapiteln. Das eine Kapitel wird heißen, der Standpunkt, der in der Aufnahme von Flüchtlingen steckt. Und das zweite Kapitel heißt, die derzeitige Praxis dieses Standpunkts in Europa und in der Welt. Es gäbe natürlich auch ein drittes Kapitel, und das heißt, die ganze innenpolitische Seite dieses Streits zwischen den Parteien, auch in der Bevölkerung. Aber wir haben gedacht, wir schaffen das nicht. Gut, den Witz kann man weiterstricken. Eure Aufnahmekapazität ist da bestimmt begrenzt. Von daher das Angebot, nächste Woche die Diskussion fortzusetzen über dieses Thema, auch über etwaige Fragen, die man zu dem jetzt Gesagten hat und zu dem heute Abend Gesagten. Wer daran Interesse hat, kann sich in die besagte Mail-Liste eintragen. Also so viel zur Einleitung. Jetzt stünde das erste Kapitel an. Das müsst ihr zuübertragen.
Geht es so? Vielleicht noch mal kurz eine methodische Bemerkung vorweg. Wir gehen davon aus, dass dem einen oder anderen wahrscheinlich die Art, wie wir jetzt über das Asylrecht reden, fremd ist. Unser Anliegen ist es deswegen, wir würden darüber eigentlich ganz gerne mit euch ins Gespräch kommen. Wir werden also mindestens nach jedem Teil dazu aufrufen, dass ihr sagt, was ihr davon haltet. Habt ihr es verstanden? Findet ihr es verkehrt? Es ist natürlich aber auch jederzeit möglich, wenn ihr sagt, ich weiß gar nicht, was der da erzählt, dann macht es bemerkbar und dann kann man auch einhaken. Jederzeit. Also gut. Es ist schon gesagt worden, was wir uns jetzt vorgenommen haben, das, was üblicherweise so selbstverständlich auseinanderdividiert und gegeneinander ausgespielt wird. Die Politik entdeckt die Moral und die Politik kalkuliert. Da ist unsere These, das gehört zusammen. Dass man das immer schon sehen kann, ist in der Einleitung schon benannt worden. Die zwei Seiten gibt es sowieso bloß zusammen. Die Hilfe und die Selektion an den Maßstäben, an denen sich diese Hilfe zu entscheiden hat. Jetzt ist unsere Idee, der erste Teil nimmt sich mal die Praxis des Asylrechts in seinen Anfangstagen vor. Das ist allerdings nicht einfach historisch gemeint, sondern wir haben die Meinung, da lernt man Prinzipielles über das Asylrecht, das man durchaus auch heutzutage noch wissen sollte. Mit dem Asylrecht leistet sich der deutsche Staat ein Grundrecht, das er speziell für Ausländer gewährt. Jeder Ausländer hat das Recht, sich vom deutschen Staat individuell prüfen zu lassen, ob ihm Schutz vor seiner Herrschaft zusteht. Jeder, der nach Asyl sucht, kann den deutschen Staat anfragen, ob er anerkennt, dass das ein Fall von politischer Verfolgung ist. Das machen die Menschen aus ihren Gründen, weil sie das Leben in ihren angestammten Gesellschaften nicht aushaltbar finden. Solange sie es nach Deutschland schaffen und sich von einer deutschen Behörde überprüfen lassen, haben sie ein Anrecht auf ein Asylverfahren. Was ist damit eigentlich in der Welt? Weil der deutsche Staat, indem er das überprüft, nimmt nicht nur ein Verhältnis zu diesen Menschen, sondern gleichzeitig zur ganzen Staatenwelt, aus der die kommen, ein. Dieses Asylrecht ist für ihn ein Mittel in seiner Außenpolitik. Er praktiziert erstens unmittelbar ein Verhältnis zu den Bürgern anderer Staaten, egal ob der Asylantrag gewährt wird oder nicht, dass man überhaupt das Asylverfahren eröffnet. Das ist ein Eingriff in die souveräne Verfügung des Staats, den man da überprüft. Man nimmt ein Stück Zuständigkeit, das dieser Staat beansprucht, auf sich. Man kennt es schon aus der Anschauung. Also wenn ihr euch mal daran erinnert, als die Affäre um den Snowden so hochgekocht ist und seine Enthüllungen, da war ständig die Frage auf dem Tisch, muss man dem nicht Asyl gewähren? Und das hat der deutsche Staat nicht mit sich machen lassen. Die Konfrontation, dass das eine mit den Amerikanern ist, das haben sie gewusst und das haben sie nicht auf sich genommen. Umgekehrt, als die Russen es dann gemacht haben, der erste Satz vom Obama war, das ist ein Rückfall in Verhaltensweisen des Kalten Krieges. Die Staaten, die dieses Asylrecht betätigen, wissen das und die, die davon betroffen sind, die merken das auch. Das Urteil über die asylsuchenden Figuren ist ein Urteil über die Staaten, die über sie herrschen. Da wird durch den deutschen Staat mit seinem Asylrecht eine Richterrolle beansprucht, die über die Legitimität von politischen Verhältnissen in anderen Nationen urteilt. Fremde Staaten müssen es sich gefallen lassen, dass Deutschland sie danach begutachtet, ob der Umgang, den sie mit ihren Bürgern pflegen, deutschen Kriterien entspricht oder nicht. Insofern sind die Asylsuchenden ein Mittel. Insofern sind sie das Mittel, um über die Legitimität dieser Herrschaften zu rechten. Sofern das negativ ausgeht, ist das Gewähren, also sofern es positiv für den Asylsuchenden ausgeht, ist das Gewähren von Asyl gleichzeitig immer das Urteil, die Herrschaft, von der er weggelaufen ist, ist illegitim. So, ich habe schon gesagt, aus den Anfangstagen, also aus den ersten 40 Jahren, um genau zu sein, da war die Frage, wofür ist das eigentlich gut, ziemlich leicht zu beantworten, dass da eine politische Berechnung am Werk ist, war einigermaßen leicht zu sehen, weil der Feind, gegen den sich das gerichtet hat, das war die Sowjetunion. Und im Verhältnis zu der war das Gewähren von Asyl ein Angebot an innere Feinde, an Feinde des sozialistischen Staates, über die man das Urteil praktiziert hat, die sind Opfer von Unfreiheit und die lässt man deswegen bei sich rein. Damit hat man einerseits überhaupt die Staatsräson, die in diesen Staaten praktiziert wurde, delegitimiert. Die ist eben die Verkörperung der Unfreiheit, wegen der man ihr überhaupt das Recht abspricht, dass sie souverän über ihr Volk herrschen darf, dass man deswegen bei sich aufnimmt und ihm das Recht der Freiheit gewährt. Also die Delegitimierung dieser Staatsräson. Damit macht man diesen Staaten überhaupt auch ein Stück ihres Volks streitig. Drittens, die politischen Aktivisten, die auf dem Wege nach Deutschland kommen, die macht man sich überhaupt nützlich, weil die, auch wenn sie hier sind, einerseits ihren Beitrag zur fortlaufenden Delegitimierung dieser Staaten leisten und weil man mit denen zweitens auch schon das passende Personal an der Hand hat, wenn man bei diesen Staaten es mal zu einem Umbruch bringt, zu einem Umsturz. So hat also das Prinzipielle des Asylrechts, das sich Aufschwingen zum Richter über legitimes oder illegitimes Regieren anderer Staaten, so hat das gepasst zu der Praxis des Asylrechts, die das Volksmaterial des Feindes bei sich zu beheimaten. Jetzt ist es dabei ja bekanntlich nicht geblieben. Mit dem Ende der Sowjetunion hat sich's allemal auch mit dieser politischen Kalkulation erledigt. Mit dem Asylrecht hat sich's erstmal nicht so schnell erledigt. Das gab's ja noch. Das hat eben dann erstmal die Form angenommen, dass man ziemliche Massen an Flüchtlingen zu verdauen hat, die ja bloß kommen, weil es ihnen schlecht geht und nicht, weil sie der Hebel für deutsche Delegitimierung sein wollen, die auch gar nicht sich darauf beschränkt haben, aus Feindstaaten nach Deutschland zu kommen, sondern die sind aus allen möglichen Staaten gekommen. Staaten, die man gar nicht unbedingt delegitimieren will, jedenfalls nicht so prinzipiell, wie das bei der Sowjetunion der Fall war. Insofern ist jetzt also die Frage auf dem Tisch, abgeschafft haben Sie es nicht. Was ist jetzt eigentlich aus diesem Asylrecht geworden? Das eine, man hat sich schwer darum bemüht, die Flüchtlinge ein Stück weit fernzuhalten, das ganz unattraktiv zu machen. Also die verschiedensten Maßnahmen sind ja wahrscheinlich bekannt. Man definiert sichere Drittstaaten, sichere Herkunftsländer. Man sorgt dafür, das ist ja auch schon in der Einleitung gesagt worden, sowieso die Staaten innerhalb der EU zuständig sind, wo diese Flüchtlinge anlanden, was fast nie Deutschland ist. Man sorgt dafür, dass in diesen Erstaufnahmelagern vermehrt Sachleistungen statt Taschengeld gewährt werden und so weiter. Also man erlässt einerseits Restriktionen, die dafür sorgen sollen, dass weniger von diesen Flüchtlingen tatsächlich in Deutschland landen und da Asyl genießen. Verworfen hat man das Asylrecht aber nicht. Auch zu Zeiten, wo nicht 1 Million Flüchtlinge pro Jahr aufgenommen wurden, ist das Asylrecht allemal praktiziert worden und manch einer hat es tatsächlich auch genossen. Irgendeine Kalkulation scheint es also allemal noch zu geben. Ein positives Interesse an diesem Asylrecht. Also, dass dieses Mittel der Außenpolitik will sich der deutsche Staat nicht nehmen lassen. Er knüpft die positive Seite des Umgangs mit der Asylantenflut an. Der prinzipielle Standpunkt des Asylrechts, den ich jetzt versucht habe, in den ersten 40 Jahren kenntlich zu machen, den entwickelt man weiter. Der soll nämlich jetzt unabhängig von den speziellen politischen Verhältnissen dieser Herkunftsländer seine Gültigkeit haben. Mit dem Grundrecht des Asylrechts nimmt jetzt der deutsche Staat überhaupt die Rolle einer Schutzmacht für Bürger von anderen Staaten ein. Es wird am Material der Flüchtlinge die politische Beurteilung dieser Verhältnisse durchgezogen, aber jetzt eben nicht, wie zuvor im Kalten Krieg, bloß gerichtet auf innere Feinde des Gegners, sondern jetzt fasst die deutsche Regierung überhaupt den ganzen Globus ins Auge. Die Opfer auswärtigen Regierens, egal ob das jetzt gegnerische Staaten sind oder nicht, befreundet oder verfeindet, werden jetzt zu ihrem Schutzobjekt erklärt. Man macht sich zum Richter über die Herrschaftsprinzipien überall. Was heißt das jetzt für die Rolle, die Deutschland da beansprucht? Der Maßstab, der jetzt da an gutes Regieren, also als gutes Regieren angelegt wird, das sind die Prinzipien, die Deutschland für gültig erklärt, und zwar erstmal bei sich, das sind seine, die er ans Ausland anlegt. Indem im Asylverfahren geprüft wird, ob anerkannte Asylgründe vorliegen oder nicht, findet allemal eine B, manchmal eben auch eine Verurteilung der politischen Klasse dieser Herkunftsländer, beziehungsweise der Lebensverhältnisse statt, die bei sich verantworten, und zwar immer gemessen am deutschen Vorbild. Das ist die Ansage an die Welt, so wie die politische Herrschaft es praktiziert, die sich da zum Richter aufspielt. So gehört es sich, seinen Bürgern gegenüberzutreten. So wie ein fertiger deutscher kapitalistischer Staat mit seinen Bürgern umspringt. Das entspricht den Menschen, und das müssen sich die Herrschaften, die da beurteilt werden, sagen lassen. So sehen dann auch die Aufnahmegründe aus, die Deutschland da tatsächlich zur Anwendung bringt. Also die moderne Erweiterung von politisch verfolgt schließt ja nicht nur Lebensgefahr wegen Bürgerkriegen ein, sondern auch Diskriminierung wegen Sexualität, wegen Religion, ethnische Unterdrückung ist verboten. Überhaupt grausame Behandlung, all das zählt zu anerkennungswürdigen Gründen. Umgekehrt, nach demselben Muster der bürgerlichen Rechtsordnung wird auch die Ablehnung der Asylbewerber begründet. Armut ist jedenfalls kein Asylgrund. Man hat ja auch hierzulande, ja, man hat das Recht beim Ausleben seiner Freiheit, nicht wegen unberechtigten Vorbehalten diskriminiert zu werden, weil man schwarz ist oder eine Frau oder schwul oder sonst was. Man hat das Recht, dass man nicht am Wählen gehindert wird oder dass man sich eine unfreie Presse gefallen lassen muss. Aber ob dabei sowas rumkommt wie ein Auskommen, das man irgendwie aushalten kann, und das ist damit nicht versprochen, und das ist kein Einwand gegen gutes Regieren. Für die Frage, wie elend die Lage der Flüchtlinge ist, ob man sie nach Hause zurückschicken kann. Dafür sind nur die anerkannten Asylgründe entscheidend. So werden im Asylverfahren am Einzelfall weltpolitische Urteile durchexerziert. Anhand der Überprüfung dieser Leute wird festgestellt, welcher Art ihr Heimatstaat ist. Damit definiert also Deutschland die Kategorien von Unrechtsstaat bis sicheres Drittland und weist diese Staaten denen zu. Das ist also die Art und Weise, wie sich Deutschland mindestens im ersten Schritt mal ideell als Platzanweiser dieser Staatenwelt betätigt und von seinem Richterstandpunkt aus die Nationen durchsortiert. So viel weltpolitischer Aufsichtsstandpunkt steckt auch immer noch in jeder Gewährung von Asyl. Dafür sind die Flüchtlinge also Mittel. So, das wäre jetzt unser erster Teil. Und von uns aus wäre jetzt die Frage, was sagt ihr dazu?
Also würdet ihr sagen, dass das Asylrecht geschaffen wurde, also auch geschaffen wurde als dieses Instrument der Beurteilung von anderen Staaten? Also dass es auch echt der Grund war, das in die Verfassung aufzunehmen? Oder war es einfach eher ein Effekt, den man nach der Aufnahme in die Verfassung, eben auf dem Hintergrund von Nazi-Deutschland, ein Effekt, den man als günstig, der sich dann als günstig erwiesen hat?
Willst du was dazu sagen oder willst du was... Oder mach.
Ich würde das auch unterstützen. Ich halte die Analyse, ich würde sagen, für groben Unfug. Denn wenn man Staaten urteilen würde, dann brauchte man keine individuellen Prüfungen, sondern bloß sagen, der Staat X, da hat jeder Bürger im Prinzip recht und wir brauchen kein Verfahren. Das folgt ja einfach daraus, dass die individuelle Prüfung dem widerspricht, dass man Staaten urteilt. Und ich würde zweitens widersprechen dem deutschen Recht, das ist ja nicht wahr. Woran sich dieses Asylrecht orientiert, es sind ja die Menschenrechte, die international unterschrieben worden sind, im Zweifel von den Staaten. Und es gibt ja, der deutsche Staatsbund hat ja auch nicht mehr Gesetze, die in irgendwelchen Staaten gemacht werden, was weiß ich. Ich darf kein Beispiel nennen, aber da geht es ja gar nicht drum. Sondern es geht wirklich um individuelle menschenrechtswidrige Verfolgung. Und die wird individuell geprüft. Und es hat nichts mit Beurteilung von Staaten zu tun, nach meiner Ansicht.
Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit deiner Frage, weil ist das ein Defekt, ne? Also ein Versehen quasi, ist das dabei rausgekommen, obwohl es nicht beabsichtigt war? War doch die Frage.
Nee, gar nicht, also, sondern eher, meint ihr, das Asylrecht wurde aus dieser Überlegung geschaffen oder nicht? Ja. Oder eher aus dieser Überlegung, okay, wir hatten irgendwie Nazi-Deutschland, alle Leute, die wussten irgendwie, wollten gerne, oder man wollte den Leuten in Zukunft die Möglichkeit geben, das nicht aushalten zu müssen und deswegen Asyl haben. Also ist eher das der Grund oder ist eher dieses Instrumentarium eben von Beurteilung von Staaten der Grund für euch?
Ja, denkt es doch mal zusammen. Also, ich glaube, beide Fassungen kannst du halten. Wenn du sagst, man will den Menschen, früher vielleicht in der Sowjetunion, heute vielleicht dem einen oder anderen Kurden in der Türkei, ja, oder woran man auch immer denken will, dem will man nicht zumuten, in diesen Verhältnissen zu leben. Ja? Was heißt denn das? Da wäre jetzt mein erster Gedanke, dann ist das auch ein Urteil über die Verhältnisse, in denen er lebt. Dann hast du doch genau das vor der Nase. Der Staat, ja, die Einheit von politischer Kalkulation und Moral, ne? Der Staat erkennt diesen Menschen zu, dass das, was ihnen von ihrer Herrschaft da angetan wird, dass das Unrecht ist. Und damit beansprucht er, dass das, was er für einen ordentlichen, menschengerechten Umgang von einer höchsten Gewalt mit ihren Untertanen hält, dass das seine Prinzipien sind und dass die Gewalt, die da offensichtlich ihre Untertanen schlecht behandelt, dass die sich an diesen Prinzipien vergeht und deswegen auch nicht rechtmäßig beanspruchen kann, dass ihre Figuren sich das gefallen lassen und nicht wegrennen. Ja, das ist doch die Art und Weise, wie sich der eine Staat über den anderen zum Richter macht, und zwar anhand des Personals, das der andere da als sein Volk beansprucht.
Ich würde gerne noch was dazu sagen, als Ergänzung dazu, weil ich das auch kenne, die Frage, ist es nicht eine Lehre aus der Nazi-Zeit gewesen? Das war auch der Hinweis von Ihnen. Ich habe mir sagen lassen, erstens, schon bei der Abfassung von dieser Verfassung hatte man die Sowjetunion im Auge. Das nehme ich demjenigen, der mir das erzählt hat, erstmal ab, aber es kommt nicht sonderlich darauf an. Denn Verfassungen haben das an sich, die blicken nicht einfach zurück. Also das ist kein historisches Dokument in dem Sinn, was war eigentlich davor, sondern es ist immer der Beschluss, was für ein Land wollen wir sein. Und aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit könnte so manches folgen. Zum Beispiel könnte daraus folgen, das mit einer herrschaftlichen Verfügung über die Leute, das ist vielleicht nicht so gut. Das ist ja bekanntlich nicht daraus geworden. Was daraus geworden ist, schon der Beschluss, wenn wir die Prinzipien unserer Herrschaft beschließen, dann gilt es nicht einfach für die Menschen, die wir unserer Herrschaft unterwerfen. Das ist ja die traurige Wahrheit von unseren Bürgern. Ja. Sondern wir beanspruchen damit viel mehr als die Macht, über unsere Leute zu sein. Das war jetzt die Behauptung. Das schreibt man gleich in die Verfassung. So wie wir in den folgenden und in den vorangegangenen Artikeln dieses Grundgesetz unsere Herrschaft gestalten, das ist ein Anspruch, den wir potenziell, aber das allemal, auf die ganze Welt anlegen. Was man daraus macht, ja, das ist dann immer die Frage und hat Konjunkturen. Nur das. Von daher würde ich sagen, das ist nicht Unfug, was wir erzählt haben, um auf den Punkt zu kommen, sondern das steckt allemal in dem Asylrecht drin. Selbstverständlich ist das ein Urteil über Gesetze anderswo. Ich weiß nicht, wie das ansonsten gehen würde. Jedenfalls ist die Praxis des Asylrechts, oder mal so, das ist nicht als Verfassungsartikel einfach geblieben, sondern die Praxis des Asylrechts besteht allemal darin, über andere Staaten zu reden. Und es stimmt, Asyl wird immer Individuen gewährt. Aber als was werden diese Individuen ins Auge gefasst? Gar nichts als Leute, die einfach ihre Nöte haben. Da weiß man ganz genau zu unterscheiden, gab es die paar Hinweise. Es ist dann immer die Frage, was halte ich von dem Staat, aus dem dieser Mensch kommt? Ja, also das ist einfach die Praxis des Asylrechts. Diese Konsequenz hat dann Geltung für die Menschen, die hierher kommen. Sie sind gewissermaßen die abhängige Variable davon. Vielleicht wäre anders, würde ich sagen.
Das Problem ist, dass nicht, was Sie für Erfahrungen mit dem Staat gemacht haben. Das ist doch nicht der Wahr, was Sie erzählen. Sie werden über Ihre individuellen Erfahrungen gefragt.
Dass ganze Staaten delegitimiert werden, kann man an einem Fallbeispiel Libyen ganz klar sehen. Tut mir leid, wie der Gabinett gehört wird, dann ganz klar weg. Wir delegieren denn am Staat, die Asylanten von dort waren aufgenommen. Jetzt, wo dort eine vom Westen anerkannte Regierung im Land herrscht, nach dem Krieg ist der Fall nicht mehr klar. Das heißt, die Asylantenflut aus Libyen wird mit allerlei ablehnenden Bescheiden zu kämpfen, ist doch so, oder nicht? äußert die Folge,
das ist nicht Unsinn.
Ja, es wird noch nicht entschieden, ob der Staat auf üblich einen Parteiensprach war oder was, sondern es wird dieser Mensch, der da kommt, der wird gefragt in der Befragung, was hast du voll von, bist du voll davon, was weiß ich. Ich bin einzeln nicht schildern, der weiß im Einzelnen nach. Im Zweiten hat dieser Staat Lüblin auch die Menschenrechtscharta unterschrieben, so sage ich mal vorsichtig. Und dann wird geprüft, ob der individuell verfolgt worden ist. Und er wird nicht festgestellt von den Überprüfern, ist der Staat Lüblin ein Verbrecherstaat. Das ist ja nicht das Fall.
Also wir kommen dir zumindest halb entgegen, weil dass das eine Einzelfallprüfung ist, das sehen wir auch so. Es gab da drüben, weiß nicht, irgendjemand hatte sich da gemeldet. Redet einfach.
Und zwar sehen Sie das dann so, dass diejenigen, die abgelehnt werden, dass da dann gesagt wird, okay, die Politik in dem Land ist gut. Weil ich meine, ich kann nicht sagen, dass bei Roma und Sinti, dass sie nicht wirklich verfolgt werden, also nicht so politisch und gesellschaftlich und unterdrückt werden. Und da ist es ja dann auch so, dass eigentlich dann Deutschland den Staaten zusprechen würde, sie machen eine gute Politik. Also das, wenn die sagen, okay, es ist ein sicherer Herkunftsländer, da passiert nichts, da ist nichts dergleichen, dann würden die ja quasi aus also ihrer Ansicht nach aus politischen Gründen sagen, okay, wir wollen uns nicht mit denen befeinden und deshalb lehnen wir die alle ab. Oder warum sagen Sie jetzt, dass es dann so ist?
Also
da folgt doch erstmal nur draus, wie es den Leuten wirklich geht und ob die Schaden nehmen an dem, was sie da leben. Das kann nicht das Kriterium sein. Da würden einem ja lauter Gegenbeispiele, wie du jetzt auch schon gesagt hast, einfallen. Dafür, die zeigen, mit welchem Zynismus, wenn man jetzt erstmal das individuelle Schicksal da betrachtet, die da verparken. Das dachte ich, wäre auch mein Hinweis.
Also, ich verstehe auch nicht, wieso der Umstand, dass der einzelne Fall geprüft wird, ein Argument dagegen sein soll. Schau dir nochmal die Afghanen an, in den letzten drei Monaten, die gesprochen werden. Vor zwei Monaten waren alle Einzelfälle erschütternde Beispiele dafür, dass die anerkannte Flüchtlinge sein können. Jetzt heißt es, da wird sich doch noch mal ein paar Meter hinten lassen, wo die gerade nicht geschossen wird. Daran merkst du doch genau, dass am Einzelfall immer gebildet wird, was gerade als Maßstab, als Konjunktur des Messens der Legitimität, der Zustände woanders, was da gerade Konjunktur hat. Gerade an diesem Zynismus kann man es doch deutlich bemerken. Es ist doch kein ernstzunehmender Einwand, was du da vorhin gegen die Ausführungen vorher.
Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, wenn jetzt so die Kategorie des sicheren Herkunftslandes wieder eingeführt wird für den Balkan, dann heißt es ja jetzt nicht umgekehrt, dass alle Leute, die da herkommen, abgelehnt werden. Sondern es ist quasi eine technische Richtlinie, die heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass 80% nur Wirtschaftsflüchtlinge sind und nur 20% wirklich verfolgt wird, das ist quasi die Richtschnur, mit der diese Fälle jetzt bei uns behandelt werden. Also kann es durchaus sein, dass es Fälle gibt, weil es eben individuelle Prüfungen sind. Da fällt das Urteil über einen, der aus dem Kosovo kommt, so aus, dass gesagt wird, nein, du bist bloß ein Wirtschaftsflüchtling und gehst zurück. Das ist wahrscheinlich jetzt bei 80% der Leute der Fall. Und bei 20%, ja, wenn einer eine Zeitung aufmachen wollte, die wurde dicht gemacht oder so, da wird gesagt, ja, dich hat deine Regierung auf dem Kika, du darfst bei uns bleiben. Also es wäre jetzt ein Missverständnis zu sagen, dann würden jetzt alle Leute, die daherkommen, weil das Urteil über das Land so heißt, anerkannt. Das ist das Missverständnis.
Das meine ich auch. Aber aus seinem Argument wird es so.
Das haben
Sie
nicht.
Ich sage, ein Urteil für den Staat. Wenn der Staat ist ja auch. Und umgekehrt. Natürlich, bis heute
heraus. Der deutsche Staat schaut sich individuell die jeweilige Behandlung dieses Bürgers in seiner Hoheit an. Wie ist der syrische Staat oder der afghanische oder der eritreische Staat mit diesem einzelnen Bürger umgegangen? War das legitim oder illegitim? Das ist doch die Beurteilung, die in dem Moment stattfindet. Deswegen ist da.
Sag doch nicht, der Staat ist jetzt schuld, dass du einen Asylgrund hast. Das hast du als
Erstens um Asylrecht hat man extra eine Erweiterung gemacht. Das weist darauf hin. In früheren Fassungen ging es darum, dass man sagt, staatliche Verfolgung. Und zwar, staatliche Verfolgung ist dann zum Beispiel, dass jemand, der aus dem Kosovo kommt, tatsächlich nachweisen kann, er ist durch staatliche Institutionen, weil er zu den Roma gehört, in eine ganz unerträgliche Lage gestürzt worden. Umgekehrt, wenn er nicht nachweisen kann, dass er Roma ist und dass dieser Grund, nämlich die ethnische Verfolgung, der Punkt war, warum er verfolgt wird, dann gilt es gar nichts. Also, erstens der Punkt, staatliche Verfolgung als Angehöriger einer politischen Richtung oder als Angehöriger einer bestimmten definierten Rasse oder was immer die jeweils darunter als Ethnie dann fassen. Oder all das, was bei uns als Unterscheidungsmerkmal verboten ist, unter dem Gesichtspunkt, danach dürfen staatliche Behörden nicht handeln und unterscheiden und bestrafen, dann sagt der deutsche Staat, hier ist durch den anderen Staat Unrecht geschehen, also beurteile ich selbstverständlich das Regierungshandeln, genauso wie das Behördenhandeln in diesem Staat. Das liegt so platt auf der Hand, dass der Wunsch zu sagen, da wird nichts beurteilt, irgendwie mir ein bisschen reinwäscherisch vorkommt. Natürlich will der deutsche Staat mit seiner Auffassung, wir beurteilen, was innerstaatlich dort passiert, was durch die Behörden dort passiert, ein Urteil fällen über andere Regierungen und über deren Behörden.
Aber das Nichtstun von dem Staat ist doch auch was ein Tun. Also wenn der Staat nichts dagegen tun, dass solche Umstände entstehen, dann ist es doch auch was der Staat tut. Also man kann ja nichts tun.
Hey, du musst aber vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen was du oder ich, ne, was wir vielleicht nicht in Ordnung finden, wenn man sich das Elend auf der Welt anguckt, und was ein Staat macht, wenn er sich mit seiner Hoheit zum Maßstab für die Ausübung von Gewalt auf der Welt erklärt. Weil so wie du darüber redest, ich habe immer das Gefühl, du schaust auf die Asylpraxis von Deutschland und du machst einen Vergleich, oder? Zwischen dem, was du nicht in Ordnung findest, wo du meinst, da müsste man was machen, und zwischen dem, wo dann der deutsche Staat vielleicht Asyl gewährt oder auch nicht, und dann gibt es da manchmal eine Deckung und manchmal auch nicht. Bloß, man sollte, dass man ein Herz für solche Menschen hat, dass einen das stört, wenn man sieht, wie auf dieser Welt Elend produziert wird, mit Kriegen und mit Hunger und mit sonst was. Das sollte man nicht in eins damit schmeißen, was macht dieser Staat da eigentlich? Weil das Asylrecht ist nicht einfach, das war ja jetzt auch der Versuch von unserem ersten Teil, das ist nicht einfach Moral, Humanität, sondern das Asylrecht ist die Instrumentalisierung der Humanität für ein Stück Imperialismus des Staates, der es betätigt. Das ist ganz wichtig. Weißt du, sonst macht man sich zum Anhänger von einer Sorte Politik, die, klar, die hilft manch einem, aktuell sogar vielen. Aber die hilft denen, weil dieser Staat sich als international tätige Macht gegenüber seinesgleichen anders aufspielen will. Und dafür wäre ich an deiner Stelle nicht.
Achso, ja, genau. Und das war ja meine Frage, ob ihr das dann so seht, dass der deutsche Staat einfach sagt, okay, das sind sichere Herkunftsländer, damit er über diese Länder nicht urteilt.
Das ist ja auch eine Art über diese
Länder. Ja, aber nicht schlecht über. Ja, nicht schlecht über
die Länder. Aber
das war ja meine Frage, ob das deshalb so ist, damit es eben nicht nur eine moralische Frage ist, sondern auch eine politische Frage.
Also, was meinst du mit damit? Also jetzt, ich habe das Gefühl, am Anfang und am Ende von dem Satz steht ja zweimal das Gleiche. Jetzt wird über diese Länder das Urteil gefällt, sicheres Herkunftsland, damit mal kein schlechtes Urteil über sie fällt. Erstmal entnehme ich dem...
Weil es ja. Eine politische Frage ist und nicht nur eine moralische. Mhm. Stimmt das?
Ja.
War der Herr da hinten?
Ja, ich bin selbst nicht dran. Ich möchte einen Gegenstandpunkt einnehmen. Und zwar glaube ich, wir brauchen den Artikel zum Asyl gar nicht. Denn in dem Moment, wo ein Flüchtling in Deutschland ankommt, gilt bereits Artikel 1. Und demnach ist die Würde des Flüchtlings, weil er jetzt auf deutschem Boden ist und Grund dieser Stelle gilt, unantastbar. Und der kann es verfassungskonform ausleben. Der weiß dann, wenn es ihm woanders schlechter geht, als die hier die Würde gewährt wäre, dann darf er nicht mehr abgezogen werden.
Vielleicht dazu eine ähnliche Antwort wie vorhin. Man muss sich unterscheiden. Man muss unterscheiden. Man muss sich überhaupt nicht unterscheiden. Es ist eine Sache, darüber zu reden, was man selber für grausame Behandlung findet. Und es ist auch eine Sache, schlimm zu finden, wie die Staaten mit ihren Bürgern umgehen. Und wie Deutschland zum Beispiel mit Ausländern so umgeht, dass es bloß einen Sonderstatus, einen Flüchtlingsstatus einrichtet. Und dann sagst du dazu, also Duzen geht von mir aus in Ordnung, das bräuchten wir nicht. Ich würde dazu gerne sagen, da muss man sich fragen, warum hat es dem deutschen Staat überhaupt nicht gereicht, ein erstes Artikel, warte mal, der Artikel, einen ersten Artikel reinzuschreiben. Und zu sagen, die Menschen haben Würde. Erstens, damit ist übrigens total wenig gesagt. Ja, da gibt es immer die Witze, es ist echt schwer, den Menschen eine Würde zu nehmen, denn auch wenn man ihnen alles andere genommen hat, die haben noch eine Würde. Also sich dafür stark zu machen, das wäre ein bisschen bescheiden zu sagen, damit hätte man alles im Sack. Der Mensch selber hat mit der Würde einfach überhaupt nichts im Sack. Der hat bloß seine Würde. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn Deutschland sagt, es reicht nicht, einfach den Artikel reinzuschreiben, sondern übrigens erstens, ich weiß nicht wie viele, 20 oder so, 30, dann merkt man, dieser Artikel drückt eigentlich nur eins aus. Dieser Mensch, die Menschen überhaupt auf meinem Territorium, die sind meine. Ich entscheide darüber, welche Artikel auf sie Anwendung finden und welche nicht und was in diesen Artikeln drinsteht. Und da wäre ich dann wieder bei dem Punkt, wenn der deutsche Staat sich entscheidet dafür, einen 16. Artikel reinzumachen, dann ist es die Auskunft, dieser Staat will es nicht dabei belassen, einfach über seine Leute zu herrschen. Wäre schlimm genug. Er sagt, ich reserviere mir auch das Recht, bei anderen Staaten über das Gleiche zu entscheiden. Und nochmal, um das zu sagen dazu, es ist sehr leicht, und das kann man auch machen, das soll man auch machen, merken, oder ist es sehr leicht zu merken, wie konjunkturbedingt, wie interessiert, wie selektiv der deutsche Staat mit diesem Urteil verfährt. Ja, mal heißt es, Folter und so weiter ist halt landesübliche Sitte. Manchmal heißt es, das ist eher furchtbar und Asylgrund. Das ist leicht, das zu merken. Ja? Und daran stören sich auch viele Menschen. An der Stelle bitte dann den Rückschluss, okay, darum geht es wohl nicht. Der Staat richtet sich nicht danach, was die Menschen bräuchten, bei uns oder woanders. Sondern da richtet sich der Staat danach, was er gern von diesem Menschen hätte, angesichts dessen, was er für oder gegen einen anderen Staat hat. Deswegen wäre ich dagegen, ideell mit dem 16. Artikel aufzuräumen, zu sagen, brauchen wir nicht. Sondern nochmal, sich jetzt erstmal anzuhören und weiter darüber nachzudenken, was in diesem Artikel denn drinsteht, wenn der deutsche Staat es für so nötig hält.
Noch eine kleine Ergänzung. So selbstverständlich, dass wenn ein Staat sich und seiner Gesellschaft Prinzipien vorschreibt, dass die für Ausländer auch gelten, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das lebt doch immerhin davon, dass wenn dieser Staat sich das ins Grundgesetz schreibt, dass er das mit seiner Gewalt auch tatsächlich verbindlich macht. Das ist ja nicht einfach ein Buch, ne, oder ein Kodex des Zusammenlebens, den kann man vernünftig oder unvernünftig finden, sondern das sind die Prinzipien dieser Herrschaft. Und diese Herrschaft, die herrscht ja bloß über ihr Volk. Es ist also schon was Bemerkenswertes, dass so ein Staat sich einen extra Paragraphen aufschreibt und sagt, der gilt für den Rest der Menschheit. Weil über die herrscht er eigentlich gar nicht. Aber du merkst, dieser Staat pflegt also ein Verhältnis zum Rest der Menschheit und beansprucht mit diesem Paragraphen, dass die Herrschaften, die dort die Prinzipien des Zusammenlebens verordnen, dass die einen ideellen Richter in ihm haben. Das ist ein Staat, der gibt eine Selbstauskunft über sich im Verhältnis zu den Staaten, die es ansonsten so auf der Welt gibt.
Ich wollte noch was zu dem Einwand von Ihnen sagen.
Bisschen lauter, das
ist. Der Einwand hieß ja, man braucht doch kein Asylrecht, wenn man einen Staat verurteilen will. Also kann das nicht stimmen, dass das Asylrecht dafür taugt. Und vielleicht lebt der Einwand ein bisschen davon, dass ja tatsächlich die Form, in der die Be- und Verurteilung durch das Asylrecht stattfindet, nicht die ist, die man vielleicht erwartet. Also tatsächlich stellt sich der deutsche Staat damit ja nicht vor die UNO-Konferenz hin und sagt, ich verurteile hier mit Libyen oder was auch immer. Oder andere Formen, noch krassere, die man sich vorstellen könnte. Der deutsche Staat sagt nicht gleich, ich führe jetzt Krieg gegen Amerika, weil der den Snowden so schlecht behandelt, sondern der sagt, ich führe mich als Schutzmacht für die in dessen Staat beheimateten Leute auf. Ich übernehme Verantwortung für die. Für die, die woanders schlecht regiert werden. Das ist eben die den Asylrecht eigene Form der Be- und Verurteilung. Ich meine, dass dieses Notenbeispiel wirklich Lage zeigt, dass diese Be- und Verurteilung da drinsteckt.
Ja.
Ich würde gerne noch was dazu fügen. Aus meiner Sicht, weil Sie so sehr auf die Staaten abzielen, ein Beispiel dazu. Meiner Ansicht nach sind das in vielen Staaten, nicht nur die Staaten, die verfolgen, sondern Staaten, die in Auflösung begriffen sind, wo Teile sind. Ich nehme mal ein Beispiel. In Afghanistan könnte zum Beispiel jemand in einem Gebiet, wo, sagen wir mal, radikale Taliban leben, könnte eine Frau individuell dort verfolgt sein. Staat, aber nicht vom ganzen Staat, Afghanistan. Oder es könnte in anderen Staat rassistische Gruppen oder radikal religiöse Gruppen oder was weiß ich sonst was für Gruppen sein. Und es könnte dazu führen, dass individuelle Personen dort besonders benachteiligt sind. Das könnte eventuell Familiengrenz sein oder sonst was, verstehen Sie? Das ist eine individuelle Sache, das hat mit dem Staat überhaupt nichts zu tun, zunächst. Und deswegen ist es auch nicht die Aufgabe des deutschen Staates, Staaten da zu verurteilen, sondern die individuellen Rechte zu prüfen. So, das ist eine. Und was Sie auch darauf abzielen, dass Deutschland damit beansprucht, ein besonderes Recht einzuführen, ist ja auch nicht wahr. Sondern es geht ja nicht darum, ein deutsches Recht durchzusetzen oder was, sondern die ganze Sache orientiert sich an den Menschenrechten, die von vielen Staaten unterschrieben worden sind und in der UN-Charta. Und meistens auch von den Staaten unterschrieben worden sind, wo sehr viele Flüchtlinge herkommen. Ich will es mal vorsichtig formulieren. Deswegen ist diese Analyse, die Sie da haben, mit der Macht, die man sich da anmaßt, in Deutschland und über andere Staaten zu urteilen, das ist völlig daneben, in meiner Sicht auf den Asylparagrafen. Zumal es ja auch nicht um eine Herrschaftsform geht gegenüber dem, der zu uns kommen möchte. Das ist ja wohl lächerlich. Ne? Also ich sage es mal so, es ist zunächst mal lächerlich. Ne? Im Grunde ist es eine Schutzmachtfunktion, wie hier gesagt wird.
Ich will jetzt Folgendes dazu sagen. Ja, das hat was Kontrafaktisches.
Wenn die Türken sagen, wir verlangen jetzt, wenn wir den Deutschen bei der Bewältigung der Umweltbewegung treffen sollen, dass wir als sicheres Flüchtlingsland einstehen werden. Und dann sagt Deutschland, nein, die Türkei schützen wir nicht so ein, dieses Prädikat finden sie nicht. Gegen die Türkei halten wir daran fest, einen ganz grundsätzlichen Verdacht nach anderen Prinzipien in unserer Grundsicherung zu beherrschen wie hier. Da merkst du doch, das ist unmittelbar eine Konkurrenzaffäre der Staaten untereinander.
Ja, ich benutze jetzt meine mikrofongestützte Macht, was dazu zu sagen. Und zwar ist es gesagt worden, also von dir, da gibt es Fälle von ethnischer Unterdrückung, die gehen gar nicht vom Staat aus. Also Afghanistan zum Beispiel. Das ist richtig. Auch darauf hat Deutschland seinen Schutzmachtstatus erweitert. Verkehrt ist es auch an der Stelle zu sagen, das hätte nichts mit dem Staat zu tun. Denn auch hier heißt das Urteil, dieser Staat hat seine Aufgabe vergeigt, Sie reden anders, hat seine Aufgabe vergeigt, seine Bevölkerung zu schützen. Deswegen hat diese Herrschaft ihren Anspruch auf diese Leute oder ihre rechtmäßige Herrschaft über diese Leute verwirkt. Ich sage nochmal dann dazu, das ist also ein besonderer Fall des Allgemeinen, was wir sagen wollten, nämlich nicht leugnen, dass da individuell und am Menschen geprüft wird, was für Verhältnisse sie daheim hatten. An diese Menschen wird dann ein Urteil über die Herkunftsländer gefällt. Und das ist das Verbindliche. Und darum geht es beim Asylrecht. Das Lustige ist, es bleibt überhaupt nicht dabei. Es ist gar nicht so, dass dieses sich aufmanteln, über das wir geredet haben, sich darauf beschränken würde, Urteile über fremde Staaten zu fällen und an ihren Leuten zu exekutieren. Es gibt ja ein ganz anderes Kapitel, und zu dem Kapitel möchte ich jetzt übergehen. Und es bezieht sich darauf, was ist eigentlich die derzeitige Praxis dieses, jetzt nennen wir es, imperialistischen Standpunkts, nicht nur in Bezug auf diese Herrschaften und diese Herkunftsländer, sondern im derzeitigen Fall auch in Bezug auf Europa und die ganze Welt. Damit würde ich das zweite Kapitel einleiten. nochmal so eingestiegen. Wenn Merkel sagt, wir schaffen das, ich rede lieber ein bisschen lauter und weiter weg, bin ich so zu hören? Okay. Wenn Merkel sagt, wir schaffen das, das ist, man hört es schon, eine Auskunft über sich. Wir haben darüber geredet, inwiefern das eine dieses wir gewähren den Flüchtlingen Asyl, inwiefern das eine Auskunft über die Herkunftsländer ist. Wir haben schon den Punkt gehabt, dass das eine Auskunft über den deutschen Staat insofern ist, als der deutsche Staat damit sagt, wir sind eine Schutzmacht für diese Menschen und wir trauen uns zu, das sagt sie mit wir schaffen das, diese Rolle gerecht zu werden. Sie sagt, an unseren Umgang mit den Flüchtlingen, dass wir sie jetzt massenhaft aufnehmen, dass wir das Dublin-Verfahren, jedenfalls bis gestern, in Bezug auf die syrischen Flüchtlinge, aussetzen. An dem zeigt sich zweierlei. Erstens zeigt sich daran, wie gut wir sind. Das ist die Seite der Moral. Zweitens zeigt sich daran, was wir können, wie potent wir sind als Nation. Wenn wir das schaffen, ist es eine Aussage über die Leistungsfähigkeit, erstens unsere Aufnahmezentren, aber vor allem über unsere Bürokratie, über unsere Wirtschaft, dass wir diese Menschen verdauen können, über die Lage unserer Kassen. Wer ist schon so gut beieinander, dass er das verkraften könnte? Ja, das ist erst einmal die Auskunft über sich. Wir sind eine potente Macht. Keine andere Macht schafft das so wie wir. Das ist das erste Verhältnis zwischen Moral und Macht. Dieser Punkt. Es geht uns so gut, wir schaffen das und wir sind so gut, wir schaffen das. Aber das ist nur der erste Punkt. Wenn Merkel sagt, wir schaffen das, dann meint sie nicht einfach die Bewältigung einer Herausforderung für Deutschland. Merkel hat nämlich so gleich dazu gesagt, er hat eine schöne Reihe aufgebaut, das ist eine nationale, eine europäische, ja, eine internationale oder eine Weltaufgabe. Die größte Aufgabe seit der Wiedervereinigung, und zwar nicht nur für uns, sondern auch für Europa und die Welt. Und jetzt muss man sich klar machen, wenn Merkel sowas sagt, ja, eine Herausforderung für Europa kommt auf uns zu, eine Herausforderung für die Welt, dann redet da nicht einfach irgendein Beobachter von internationalen Affären. Das ist nicht Peter Scholl-Latour und es ist auch nicht der alt und weiß gewordene Helmut Schmidt. Sie sind eh beide tot. Aber ihr kennt ja andere Namen, ne? Die geben zwar natürlich äußerst fachlich kompetente, ihren fachlich kompetenten Senf dazu, aber das ist nicht einfach eine Art folgenlose theoretische Meinung. Wenn die Kanzlerin so eine Aussage macht, dann heißt es, wir definieren ein Problem, an dem ihr nicht länger vorbeikommt. Und übrigens, egal, ob die Nationen das vorhatten, ist es ja überhaupt nicht ausgemacht, dass die, und das stimmt überhaupt nicht, dass die Länder sagen würden, ach, das geht uns ja nichts an. Sondern Deutschland sagt damit, ihr könnt nicht mehr daran vorbeigehen oder ihr könnt das nicht mehr ignorieren. Wir sagen nämlich, dass das eine große Herausforderung ist. Auch das ist also eine Aussage über sich. Das ist die Behauptung, wenn wir sagen, dass etwas ein Problem ist, dann folgt etwas daraus für euch. Dann sind wir eine Macht, die solche Vorgaben machen kann und dafür sorgen kann, dass es Vorgaben sind. Das können wir. Nochmal in dem Punkt klar zu machen. Man kann ja diesen Auftritt von Merkel vergleichen mit dem von Viktor Orban in Ungarn. Der hat ja zwischenzeitlich seine Weiterleitungspolitik, ja, einmal wird er dafür kritisiert, dass er sie so traktiert, die Flüchtlinge, und einmal dafür, dass er sie einfach weiterleitet. Er hat dazu gesagt, das ist doch kein ungarisches Problem, das ist ein deutsches Problem. Die wollen ja alle dahin, das geht uns nichts an. Das ist eigentlich eine sehr defensive Haltung und eigentlich eine sehr kleinliche Haltung im Vergleich zu Deutschland, Da sagt Ungarn, ich habe eine nationale Nutzenerwägung. Das ist für Ungarn ein Problem, das wir nicht haben wollen. Das ist das Problem der anderen. Und die Antwort Deutschlands darauf war nicht, hey, das ist kein deutsches Problem. Ihr seid Grenzland, das ist ein ungarisches Problem. Fertig. Das war nicht die Antwort. Der Auftritt war nicht, ja, aber wir haben auch ein nationales Interesse, wir lassen uns das nicht gefallen, das ist bloß ein ungarisches Problem, eure Zuständigkeit. Sondern Deutschland hat gesagt, das, was wir als ein Problem sehen, ist ein Problem für uns, aber nicht nur für uns, sondern für ganz Europa, also auch für dich, Ungarn, aber nicht nur für Ungarn, sondern auch für lauter Länder, durch die die Flüchtlinge überhaupt nicht laufen. Also durch die Balten zum Beispiel. Auch denen sagt man, ihr habt es bis jetzt nicht mitgekriegt, aber ab jetzt ist es eine Herausforderung, an der ihr nicht vorbeikommen könnt und an der unsere Gemeinschaft, also Europa, überhaupt zu bewähren hat. Die redet nicht einfach so aufgeblasen. Ja, sie plustert sich damit schon auf. Aber da plustert sich nicht einmal irgendwer auf, sondern eine Macht, die sich zutraut, solche Vorgaben eben zu machen. Da traut man sich also genau so einen Auftritt zu. Und diese Auskunft über das Verhältnis zwischen Moral und Macht, nämlich wir, also Deutschland in diesem Fall, wir sind so gut und wir sind so potent, dass wir auch das Recht haben, euch zu sagen, was jetzt zu tun ist. In dem Zusammenhang sieht man auch die Nutzanwendung von höchsten Werten. Ich habe schon gesagt, Merkel sagt, das ist eine Aufgabe für die europäische Gemeinschaft überhaupt. Griechenland war gestern, das ist jetzt die viel größere Herausforderung. Wenn sie so redet und wenn sie sagt, darin beweist sich die Wertegemeinschaft und darin bewährt sich die Wertegemeinschaft, dann macht sie klar, das ist nicht einfach unser Interesse, also auch nicht einfach etwas, wo man abwägen könnte, nach dem Motto, Deutschland will das, die anderen wollen was anders, finden wir die goldene Mitte, sondern das ist der Punkt, wofür wir eintreten, das steht einfach, darüber kann man nicht verhandeln. Höchste Werte kann man nicht, oder über höchste Werte kann man nicht verhandeln. Das hat etwas Verbindliches. So. Und dieser Auftritt, der ist auch zu würdigen, getrennt davon, was im Einzelfall daraus folgt. Also getrennt von den einzelnen Ansprüchen, die Merkel dann an die anderen Staaten, zunächst in Europa und dann darüber hinaus, richtet. Ich will jetzt ein paar Worte dazu sagen, was daraus konkret folgt für die anderen EU-Staaten. Also jetzt sind wir ja bei der Praxis dieses Standpunkts. Und eigentlich geht das so, naja, wenn wir, also Deutschland sagt, wenn wir innerhalb Europa weiterhin offene Grenzen haben wollen, dann ist klar, dann brauchen wir eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Und das schließt einiges ein. Das schließt erstens, und diese unterschiedlichen Bestandteile will ich ein bisschen durchnehmen. Das schließt erstens eine gemeinsame Definition von Asylgründen, also von anerkennungswürdigen Asylgründen, eine gemeinsame Definition von sicheren Herkunftsländern, aus denen Asylbegehren zurückgewiesen werden und in die die Antragsteller zurückgeführt werden. Also auch da heißt es, dieses Element der Politik, also das, was der Jonas vorhin ausgeführt hat, was macht eigentlich ein Staat, wenn er sagt, ich habe Asylrecht oder ich gewähre Asylrecht? Das ist nicht mehr eine Sache, die der einzelstaatlichen Berechnung überlassen wird. Ab sofort ist es jetzt europäisch. Die Richterposition, von der die Rede war, ist jetzt eine europäische Sache, die sich nicht nach nationalem Kalkül richtet. Und da muss man sagen, das ist wirklich sehr die Frage, und eigentlich kann man zu der Frage Nein sagen, ob die kleinen osteuropäischen Länder sich je auf den Standpunkt gestellt hätten, Wir plustern uns auf, bewerten und beurteilen fremde Herrschaften und sagen, wir sind Schutzmacht der Menschen. Nein, das hätten sie nicht gemacht. Wenn Deutschland also sagt, das ist jetzt europäische Sache, dann werden diese Länder einerseits gewissermaßen in eine Richterposition hineingezogen, aber in eine Richterposition, die sie selber nicht ausüben. Ja, die sind weder willens noch fähig noch bereit dazu, sondern sie werden eingespannt für Urteile, die Deutschland, das sieht man jetzt vor allem in Bezug auf Syrien, die Deutschland fällt, und deren Kosten haben diese Länder auch zu tragen. Finanziell wäre die eine Seite, und die andere Seite, sie müssen Flüchtlinge aufnehmen, dazu komme ich gleich. Aber erstmal ging es mir um den Punkt, die Schaffung einer europäischen Definition von Asylgründen und von sicheren Herkunftsstaaten heißt, Deutschland tritt jetzt nicht einfach als sich auf, nicht einfach als Deutschland es jetzt beurteilt, sondern jetzt tritt ein viel größerer Machtblock auf als dessen Vertreter Deutschland, natürlich unter anderem, auch auftritt. Das ist eben eine Verstärkung dieser Position, dieser Richterrolle. So. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Diese gemeinsame Flüchtlingspolitik schließt eine gemeinsame Finanzierung und Verbesserung des Schutzes der EU-Außengrenzen ein. Auch eine Finanzierung von diesen sogenannten Hotspots, oder ich würde sagen Hardspots, in Italien, Griechenland, Bulgarien und so weiter ein. Das ist, man sagt dazu, das ist eine Aufgabe, die man nicht mehr den Grenzländern, also den Ländern an der europäischen Außengrenze überlassen kann. Das kann man ihnen nicht überlassen, wenn man von ihnen will, dass sie die Flüchtlinge, die jetzt ankommen, registrieren und Asylverfahren durchführen. Drittens, und das wäre jetzt der ganz wichtige Punkt, also das ist der umstrittene Punkt, schließt eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik eine, wie es heißt, gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf alle europäischen Länder. Das ist ja die Sache mit der Quotenregelung. Das sagt euch was, schätze ich. Also nicht mehr die Länder, in denen die Flüchtlinge als erstes ankommen, sind für sie zuständig, sondern die werden zentral bzw. ganz an der Grenze aufgefangen und weiterverteilt. So die deutsche Absicht. Was ist das eigentlich für eine Sache? Man hat mitgekriegt, dass es unheimlich umstritten ist. Was steckt eigentlich da drin? Erstens merkt man, dieser Vorschlag, es gibt eine Quotenregelung. Daran kann man sehen, um die Wünsche der Flüchtlinge geht es sowieso nicht. Es geht nicht darum, ach, die wollen alle nach Deutschland, von diesem Land versprechen sie sich was, also von einem Leben in Deutschland, sondern nein. Flüchtlingsstatus, auch das ist eine Seite vom Asylrecht, heißt nicht, wir tun, was ihr wollt, sondern über euch wird jetzt von uns entschieden. Wir verfügen jetzt über euch. Ihr seid die Objekte unserer Regelungen. Und das heißt, ihr seid jetzt ein europäisches Problem. Ihr kommt dorthin, wo ihr zugeteilt werdet. Das ist die eine Seite davon. Die andere Seite davon ist, um die Kalkulationen der einzelnen europäischen Staaten geht es auch nicht. Und zwar an einer sehr für Staaten empfindlichen Stelle. Es geht nämlich um, gerade in diesen Massen, um die Zusammensetzung von den Bevölkerungen in diesen Staaten, von der Zusammensetzung letztlich von ihren Völkern. Es gibt also nicht nur keine Eigenständigkeit mehr bei der Ausübung der Richterposition über andere Herkunftsländer, sondern auch nicht bei der Frage, wie sich zukünftig ihre Bevölkerung zusammensetzen. Und das ist insofern, oder das ist für Staaten ein richtiger Hammer. Denn die betrachten, also Staaten, das haben sie so an sich, sie betrachten ihre Bevölkerung als ihre Sache, als ihre Manövriermasse, über die sie entscheiden und die sie nach ihren Interessen bewirtschaften wollen. Ja, das beschränkt sich ganz bestimmt nicht auf Ungarn. Das ist aber ein radikaler Fall von dem Prinzip. Ungarn sagt ja, wir sind eine christliche Nation, wir wollen keine Muslime haben. Was ist das eigentlich für ein allgemeiner Standpunkt? Das ist der Standpunkt, ich als Staatsmacht definiere, was für ein Volk ich haben will. Das ist nämlich meins. Das ist nicht einfach die Sache, was glauben die Leute, sondern was verspreche ich oder was verlange ich von ihnen. Und da geht es knallhart um einen Punkt, der heißt Loyalität. Solche Typen mit dieser Religion sind von Haus aus welche, von denen ich gar nicht weiß, ob sie zu uns passen. Und man weiß ja auch von Deutschland, was für eine heikle Frage das ist. Man kennt ja die Debatten. Hier heißt es auch, wenn wir Leute aufnehmen, dann muss man sofort und möglichst gründlich dafür sorgen, dass sie sich als Deutsche verstehen. Und das ist auch interessant, wenn die Syrer haben derzeit eine sehr gute Presse, ja, bei uns. Und das heißt, eine Zeit lang hieß es, das sind eh alle Ärzte und Architekten. Ja? Also total anständige Leute, die haben es was zu gebracht, sind eigentlich so wie die Deutschen. Gut, jetzt sind nicht alle deutsche Apotheke und Ärzte, aber das sind ganz anständige Leute. Dafür stehen ja diese Berufe. Dann hieß es auch, wir müssen Integrationskurse haben. Und es hieß nicht einfach, die sollen die Sprache lernen. Sondern das ist eine Art und Weise, gegen Parallelgesellschaften vorzugehen. Parallelgesellschaften. Man könnte sagen, die ganze kapitalistische Gesellschaft ist eine Parallelgesellschaft mit ihren unterschiedlichen Milieus, mit den Armen, mit den Reichen. Die treffen sich bloß bei Aldi. Hier heißt es aber, Parallelgesellschaft, da ist das, worauf es ankommt, nämlich die ganz gefühlsmäßige, identitätsmäßige Identifikation mit der Nation. Da sind wir uns einfach nicht sicher. Also wollen wir ganz genau definieren, was aus diesen Leuten wird. Und wir wollen ganz genau bestimmen, wer reinkommt. Das ist die Frage, um die es jetzt geht. Also so sind Staaten, diese eifersüchtige Gebilden. Wenn Deutschland jetzt sagt, das hat nicht mehr zu gelten, dann heißt es, alle diese Staaten haben sich sofort an einer ganz lustigen Stelle, als Bestandteile eines europäischen Volks zu verstehen. Das setzen wir jetzt durch. Darin bewährt sich die Wertegemeinschaft. Also wofür steht es? Auch da merkt man, wie sehr der deutsche Staat sich aufwandelt zu einer Macht, die über diese Länder bestimmt. Das klingt so bürokratisch. Ja, ja, wir teilen die wir teilen die auf nach einer Quote. Was sind dann die Kriterien, irgendwie Wirtschaftskraft, Arbeitslosigkeit und so weiter. Ja? All das hat nichts zu tun damit oder mit der für einen Staat entscheidende Frage, nämlich sind es meine? Sind es welche, von denen ich eines Tages sagen kann, das sind meine? Jetzt wird ihnen zugeteilt. So. Das wäre jetzt der zweite Anspruch, um den es geht, oder der dritte. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Dritte. So viel zur deutschen Absicht. Also so viel zu der Politik, die Merkel mit ihrer Wir schaffen das Parole einleiten wollte und was sie angestrebt hat. Wie geht das? Ja, es geht immer noch um das Verhältnis zwischen Macht und Moral. Und Deutschland hat versucht, muss man dazu sagen, das so zu machen. Deutschland benutzt die Flüchtlingsströme, um einen Sachzwang in die Welt zu setzen, an dem die Staaten nicht vorbeikommen. Was meine ich damit? Indem Deutschland sagt, ihr könnt ja hierher kommen. Da wird schon was dran sein, das dazu beigetragen hat, dass umso mehr Flüchtlinge kommen. Was macht man damit? Man setzt mit dem Flüchtlingsstrom Fakten. Man setzt die Erstaufnahmeländer einem ganz anderen Flüchtlingsstrom aus. Und da war die Kalkulation, da wird erst so richtig klar und da wird auch nötig, dass wir zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik kommen. Jetzt gerade in Bezug auf Ungarn war das so klar, der Martin Scholz, dieser Kerl da, der hat immer gesagt, ach, ich habe versucht, mit dem Orban zu reden. Der hat nicht mal eingesehen, dass er jetzt viel weniger Leute bekommen würden. Der tut sich doch selber einen Gefallen, wenn wir den Übergang zu Quoten machen. So, das war der Punkt. Es ist klar, wenn diese Massen kommen, dann kann dieses Land nur ein Interesse daran haben, dass es selber nicht mehr bestimmt darüber, welche Leute es demnächst zu seinen Untertanen zählt. Und anschaulich wird dieser Sachzwang daran, zum einen daran, in Deutschland vor, ich weiß nicht genau wann das war, eine Nacht lang oder einen Tag lang die Grenze doch dicht gemacht hat, sofort gab es diesen Rückstau, ja, wie die Balkanländer. Und jetzt mit dem, was de Maizière vorschlägt und betreibt, nämlich eine Rückkehr zu geordneten Verfahren, also dass alle jetzt einzeln geprüft werden. Da gibt es aus Slowenien eine interessante Meldung. Die Stellung Sloweniens heißt zum einen, das ist insofern ganz okay oder das wäre ganz gut, wenn die Botschaft weitergeleitet wird an die Syrer, dass sie nicht mehr kommen. Ja, also wenn das einen Abschreckungseffekt entfaltet. Schlecht wäre es, wenn man sich darauf nicht verlassen kann. Und das ist eigentlich überhaupt das Problem, dass wir nicht genau wissen, wie Deutschland kalkuliert. Denn wenn Deutschland an dem Ende zumacht, dann sind die Leute bei uns. Also bauen wir vorsorglich einen Zaun und so weiter. Wofür steht es hier? Das steht dafür, man merkt daran, welchen Hebel Deutschland da einsetzt mit der Art und Weise, wie Deutschland seine Flüchtlinge oder die Flüchtlinge, die ankommen, bewirtschaftet. Ob er sagt, ich mache die Pforten auf oder ich mache die Schatten dicht. Beides Mal sind die Flüchtlinge Mittel für die Erzwingung dieses imperialistischen Fortschritts, der heißt, in Europa kommen wir zu einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Flüchtlingsfrage. Das ist das eine. Das andere ist, was man auch ein bisschen merkt im Moment, ist, wie sehr die Übergänge oder die Ansprüche, die Deutschland aus dem folgen lässt, was es selber verkündet, wenn es sagt, wir schaffen das, die Flüchtlinge auszunehmen. Das hängt nicht einfach von Deutschlands Humanität ab, auch nicht von der Entschlossenheit ab, mit der Deutschland sagt, aber wir schaffen das doch. Das hängt wirklich von der Macht ab, die Deutschland an der Stelle entfalten kann. Auch das also eine Lehre über das Verhältnis zwischen Moral und Macht. Was aus der Humanität folgt, hängt ganz davon ab, was Deutschland an Machtmitteln zu mobilisieren imstande ist. Und das ist ein bisschen im Moment die Schwierigkeit, die Deutschland hat. Man braucht kein Mitleid zu haben. Aber die Schwierigkeit, es war ja ein bisschen anders bei der Euro-Krise. Da war klar, wenn man Griechenland auf Linie bringen will, wenn man Portugal und Spanien zu Reformen zwingen will, dann hat Deutschland mit seiner eigenen Potenz wirklich ein Mittel in der Hand. Da war klar, Europa, diese europäischen Staaten, hängen vollkommen ab von dem Kredit, den Deutschland gewährt oder nicht. Das war ein ökonomisches Machtmittel sondergleichen, das hat Deutschland auch gebührend eingesetzt. Bei den Flüchtlingen ist es ein bisschen anders. Wirksam ist das schon ein Stück weit in Bezug auf die Länder an der europäischen Außengrenze. Aber wie man jetzt im Moment sieht, so richtig will das nicht ziehen bei den Europäern. Also auch da merkt man, wofür Humanität in der Außenpolitik gut ist. Das ist dazu gut, einen Streit aufzumachen, Ansprüche zu stellen. Inwieweit sie reell sind, was sie taugen, das hängt von der Macht ab. Von dem Ausgang eines Machtkampfs. Und dazu muss man sagen, schauen wir mal, was passiert. Ich würde da an der Stelle sagen, machen wir noch eine Pause und schauen, ob es dazu Fragen gibt. Ich, ja. Ich habe ja lang genug geredet. Irgendwie unglaubwürdig, dass da kein Dissens ist oder offene Fragen. Man versteht den Hund so schlecht.
Sehr direkt.
Ja. Gut, ich will das gar nicht weiter ausführen. Aber das ist der Punkt, dass Sie so nicht sagen, dass Sie sagen, das wäre eine völlig neue Politik. So neu ist es nicht.
Also, ich glaube schon, dass die neu ist. Ist mir jedenfalls bislang entgangen. Und wenn man sich so die Statistiken anguckt, dann auch den Statistikern, dass diese Massen an Flüchtlingen in Deutschland zu beherbergen, das übliche Verfahren gewesen wäre. Ja, ja, okay, gut. Also bis in zu der Zeit, wo ich mich gut erinnern kann. Und was ja eigentlich noch rechtlich jedenfalls gilt, ja, worauf die sich verständigt haben, die europäischen Staaten, das ist tatsächlich ein ganz anderer Umgang. Und so wie Sie da jetzt geredet haben, das schwappt mal mehr und mal weniger. Also was ich noch verstehen würde, ist, wenn man sagt, die Fluchtbewegungen haben so ihre Konjunkturen. Ja, meinetwegen. Wenn jetzt von, das ist ein Weltproblem, ein weltpolitisches, das wir als Europa jetzt angehen, wenn man von sowas redet, dann haben wir nicht einfach gemeint, man benennt halt das Faktum, da gibt es viele Leute und denen geht es schlecht und die sind unterwegs. Ja? Die gab es ja auch letztes Jahr schon, da waren auch schon viele unterwegs und da sind auch viele im Mittelmeer ersoffen und da ist man halt anders mit verfahren. Dass man jetzt definiert, die müssen wir verdauen. Ne? Und zwar muss man als Europa dieses Flüchtlingsproblem anders bewältigen. Das müssen sich auch die europäischen Staaten irgendwie gefallen lassen. Und da macht man als Deutschland das gute Vorbild und man nimmt schon mal ziemlich viele. Das ist ja nicht einfach. Man referiert nochmal das, was schon jeder weiß. Es gibt Menschen, denen geht es schlecht und die rennen weg vor Diktatur, Hunger und Bürgerkrieg. Und die prallen halt bislang an Griechenland mehr oder weniger ab. Sondern jetzt wird doch aus diesen Flüchtlingen was Neues. Ja? Also man kann sagen, auch Deutschland, ist ja in der Einleitung erwähnt worden, hat sich die nicht bestellt, sondern klar, das ist auch damit konfrontiert worden, dass erstens riesige Massen kommen und dass zweitens die europäischen Staaten, die dafür eigentlich zuständig sind, das nicht fertigbringen und auch gar nicht mehr fertigbringen wollen, die einfach selber zu verarzten und entweder zu nehmen oder wegzuschicken. Damit ist es konfrontiert. Was es jetzt draus macht, das ist nicht die selbstverständliche Reaktion. Man kann mit sowas auch ganz anders umgehen. Ja, das zeigt ja auch Ungarn. Man kann auch die Staaten, die bislang dafür zuständig waren, ganz anders unterstützen. Auch sowas geht. Jetzt stellt man sich auf den Standpunkt, man nimmt mal ziemlich viele Syrer auf, und man fordert, auch in Europa ist eigentlich eine ganz neue verbindliche Regelung fällig. Dann hat man es doch damit zu tun, das, was ich jetzt im ersten Teil gesagt habe. Ja, man pflegt, weil man überhaupt die Legitimität des Herrschens anderer Nationen beurteilt. Eine Richterrolle, ein Verhältnis zum Rest der Welt und wie die mit ihrer Gewalt umzugehen hat. Jetzt hat man halt das Neue. Jetzt werden die Flüchtlinge von Deutschland zu einem Problem erklärt, das für sich kein Staat, der irgendwie davon betroffen ist, einfach ignorieren darf, einfach von sich fernhalten darf. Ja, jetzt wird mit den Flüchtlingen ein Anspruchstitel konstruiert, auf den man jetzt sein Asylrecht richtet und der für sich, der es in sich schon trägt, dass die ganze Welt ihn bitte anzuerkennen hat. Dass das jetzt das Problem ist, wo von der Türkei bis Amerika und Europa sowieso klar sein muss, Deutschland hat das jetzt auf die Tagesordnung gesetzt und das gilt es jetzt zu bewältigen. Und Deutschland geht vorneweg beim Bewältigen, weil es auf dem Standpunkt steht, es ist überhaupt der Zuständige, auf den in der Frage jetzt alle hören sollen. Ja? Da würde ich schon sagen, das ist was Neues. Das ist ein anderer Umgang damit, als man bislang gepflegt hat. Und das ist selber jetzt eben die nächste Entwicklungsstufe von das Asylrecht wird benutzt. Diese Flüchtlinge, die sind ein Mittel, um sich, jetzt war der erste Punkt Europa, aber da hört es ja dann auch nicht auf, das denkt man sich ja schon, sich überhaupt in der Welt zu einem aufzubauen, wo der Rest der betroffenen Staatenwelt sich eben jetzt in dieser Frage gefallen lassen muss, dass Deutschland darüber richtet, leisten die ordentlich ihren Beitrag zu diesem Problem, das Deutschland jetzt erklärt hat und von dem es verlangt, das muss man anerkennen.
noch Fragen? Ich würde gerne den innenpolitisch.
Angefangen hat es mit diesem das ist doch die größte Selbstverständlichkeit, dass es ein europäisches Problem ist.
Ja.
Da würde ich gerne nochmal einhaken. Und eigentlich, ich will eigentlich nur was in Erinnerung rufen, was ich jetzt gerade bei dem Vortrag irgendwie gehört habe, also was da ausgeführt worden ist. Wenn man jetzt sagt, ein europäisches Problem, merkt man sofort, und das ist, meine ich, das ist einfach ein Verweis auf die Fakten, ja, die in der Zeitung stehen. Man merkt sofort, dass es eine umstrittene, von gegensätzlichen Interessen geprägte Frage ist, was das eigentlich heißt, zu sagen, das ist ein europäisches Problem. Ich habe die Ausführungen in dem Vortrag anhand dieses Beispiels Ungarn. Ja. Das habe ich so verstanden, Deutschland stellt sich hin, ja, und hat überhaupt diesen neuen Standpunkt der Flüchtlingsströme auf der ganzen Welt gegenüber eingeführt, mit diesem Spruch da im Sommer von der Merkel, und sagt jetzt, und das ist jetzt der Versuch, das festzulegen, als wir definieren das jetzt als ein europäisches Problem, zum Beispiel so, dass man sagt, das kann man nur bewältigen als Europa, wenn es so etwas gibt wie eine Quotenregelung, die jetzt über die Verteilung der Flüchtlingsmassen über die Mitgliedstaaten Europas verfügt. Kaum wird das angestrebt von Deutschland, kriegt man mit, es gibt es gibt Auseinandersetzungen innerhalb der EU mit anderen Staaten, die sagen, diese Einmischung in ihre nationale Souveränität, die wollen sie nicht. Sie wollen sich nicht von Deutschland sagen lassen, wen sie in ihr Volk zu integrieren haben und wen nicht. Und jetzt lass mich mal fertig sagen. Und jetzt ist doch das Kombinat, man hat, also einerseits, man merkt, sobald man mal das ein bisschen ausführt, was europäisches Problem eigentlich heißt, das wäre jetzt mein Einwand gegen dich, ist man gar nicht bei Selbstverständlichkeiten, sondern ist man bei umstrittenen Punkten, bei denen Deutschland sich auf den Standpunkt stellt, wir definieren jetzt, was Europa in dieser Hinsicht überhaupt zu sein hat und zu leisten hat. Und das andere ist, so habe ich diesen Hinweis mit dem, der Herr heißt Schulz und nicht Scholz, mit diesem Schulz verstanden, der sagt, er versteht den Orban nicht. Der hätte ja, wenn er da mitgemacht hätte, hätte er sogar weniger aufnehmen müssen. Ja? Den Hinweis verstehe ich so, da verweist Deutschland auch auf die Fakten, die es gegenüber allen anderen europäischen Staaten einfach schafft, wenn es sich zu dieser neuen Flüchtlingspolitik durchringt. Weil dann verweisen sie auf den Druck und auf die Druckmittel, die man gegenüber anderen Staaten erzeugt, indem man Flüchtlingsströme bewegt und zum Druckmittel macht, zum Beispiel über solche Geschichten wie, welche Grenzen sind offen und welche sind zu. So schustert man anderen Mitgliedstaaten überhaupt Probleme zu, von denen man dann sagt, die kann nur Europa gemeinsam bewältigen und deswegen geben wir jetzt Europa einen neuen Auftrag. Also da ist die Selbstverständlichkeit, mit der du sagst, natürlich ist das ein europäisches Problem, die halte ich für sowas von unangebracht.
Das ist ureigenes.
Es ist die Frage sich schon, ob Europa eigentlich an sowas zerbricht. Oder ob Deutschland es schafft, Europa so ein Stückchen weiter voranzutreiben.
Man sagt, man kann diskutieren und aus der EU ausgehen, weil das ist in Europa nicht zu jedem Thema Probleme gibt, sondern das ist ja nichts Neues. Und dass jetzt Deutschland sozusagen die Flüchtlinge angelockt hat, kann eventuell sagen, sie haben es verstärkt durch diesen Merkel-Stichstab. Die waren ja vorher schon Verwanderung, also unterwegs. Und wenn man genau nachforscht in den Zeitungen, sieht man, dass da schon Hunderttausende unterwegs waren. Da kann ich das beurteilen, ob da jetzt noch mehr durch die Merkel-Familie.
Da jetzt einige schon aufbrechen. Also, es gab schon eine Antwort darauf, dass inwiefern die Flüchtlingspolitik was Neues ist, und man hat sogar ein Angebot dazu gemacht, was nicht neu ist und eben was neu ist, Es ist offensichtlich nicht angekommen. Ich würde es aber gerne dabei belassen. Meine Frage wäre, ob ihr noch eine Kleinigkeit ertragen könnt. Ungefähr 10 Minuten hätte ich was zu erzählen. Ja. Okay.
Du hast ja öfters gesagt, hey, das von Moralen her gemacht. Meinst du damit quasi sowas wie quasi Deutschland, na, die definiert quasi mit seiner Macht, wie es, wie halt dieser quasi es abzulaufen hat, beziehungsweise ja, was die sich quasi zu der Situation zu stellen haben. Also das, ich habe es mal kurz gesagt, halt, halt mit diesen Fakten quasi, dass Deutschland, dadurch, dass Deutschland sagt, ja, die Flüchtlinge sind da und wir kümmern uns jetzt irgendwie, wir nehmen uns diese Herausforderung an, dass sie dadurch
was das für die anderen heißt, damit meinte ich die Machtseite. Also generell habe ich gemeint, und darum ging es ja, so war der Ausgangspunkt des Vortrags. Die Humanität von dem, was Merkel gesagt hat im Sommer, ja, wir machen die Grenzen auf und die Flüchtlinge können kommen. Die Humanität ist nicht zu leugnen. Zu fragen ist nur, was folgt daraus und was kann man daran lernen oder daraus lernen. Und was daraus folgt, merkt man, das ist eine Sache für die Flüchtlinge. Da kommt es sehr darauf an, ob das was für sie ist. Aber was für sie gut oder schlecht ist, ist offenbar überhaupt nicht die Frage. Das hängt von anderen Kalkulationen ab. Ja, das war der allgemeine Punkt. Bei dem Punkt mit Europa ging es darum, Deutschland baut sich mittels der Flüchtlingsfrage quasi noch an diese Stelle, an einer ziemlich empfindlichen Stelle, zu einer Macht auf, die sich zutraut, eine Macht zu sein, die für die anderen verbindlichen Vorgaben machen kann. Ja? Also das praktiziert Deutschland derzeit. Und was daraus wird, also inwiefern die anderen Länder in Europa da mitmachen, das hängt nicht von einer moralischen Debatte ab, sondern eben von einem Machtkampf ab, was diese Länder sich gefallen lassen. Ja.
Kann ich auch weiter davon ausgehen, dass sich die Bundesrepublik von den Flüchtlingen wirtschaftliche Vorteile erhofft und dass das überhaupt der Ausgangspunkt ihrer bisherigen humanitäre Aktion war?
Nein. Ich bin gerade überlegen, ob ich es einfach zitieren soll und in diesem Fall sagen soll, das soll man glauben. Die Einwanderungsfrage, und da kommt es sehr auf Steuerung an, wen wollen wir haben, ist zu trennen von der Flüchtlingsfrage. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man sich in Erinnerung ruft, was wir heute Abend erzählt haben, dann merkt man eigentlich an keiner Stelle einen wirtschaftlichen Vorteil. Sondern im Gegenteil, was will Deutschland aus den Lasten machen, die auch für sie Flüchtlinge in dieser Welt sind? Ja, die sind auch für diese Macht, das sind eigentlich bloß Lasten. Nur deswegen kann man daraus was Großes machen. Angefangen von einer Selbstfeier hin zu einem großen imperialistischen Programm. Man sagt, aus diesen Lasten will man etwas machen, woraus wir dann gestärkt hervorgehen. Jetzt zu der Zumutung, die ich angekündigt habe, die kurze. Ich habe schon vorhin angekündigt, das, was Deutschland aus der Flüchtlingsfrage machen will, die Ansprüche, die es stellt, gehen weit über Europa hinaus. Ich will mich dazu auf folgenden Punkt beschränken. Es heißt, man muss auch die Fluchtursachen bekämpfen. Das will ich jetzt als Parole aufgreifen. Fluchtursachen bekämpfen. das war mal und es ist eigentlich immer noch eine linke Parole. Und die stand dafür und steht dafür, nein, die westlichen Staaten können nicht einfach so tun, als ob die Flüchtlinge hier ankommen, als ob sie bisher nichts mit diesen Leuten zu tun hatten und als ob das bloß ein Problem wäre, das quasi von außen, also nicht nur buchstäblich, sondern überhaupt von außen auf sie einbricht und damit hätten sie jetzt umzugehen, humanitär. Das war immer der Vorwurf an die Regierungen, ihr seid doch selber an den Fluchtgründen beteiligt. Ja, mit eurer Wirtschaftspolitik in aller Welt, mit dem IWF, mit Freihandel und so weiter und so fort, mit der Zurichtung ganzer Länder zu Ressourcenlieferanten und so weiter. Ihr paktiert auch mit Diktaturen und so. Ihr sorgt also selber dafür, dass die Leute jede Menge Gründe haben, abzuhauen. Jetzt ist es so, diese Parole wird gewissermaßen von der Regierungsbank selber angeeignet und verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der CSU-Entwicklungsminister hat es mal gesagt und sagt es jetzt in jedem Mikro, das ihm entgegengestreckt wird, gerade weil auch Deutschland als Teil des Westens schon, also er bezieht sich auch auf Afrika, schon ein bisschen was zu tun gehabt hat mit dem Elend dieser Länder. Er nennt da das Abfischen der Fischbestände vor der Küste. Es gibt auch andere Fälle. Gerade deswegen folgt daraus umso mehr, dass wir jetzt zuständig sind für die Zustände in diesen Ländern. Also auch da dieses gleiche Verhältnis von Macht und Moral. Dieser Spruch, ja, wir haben selber Schuld, also wir haben was Schlechtes auf dem Konto, auf dem moralischen Konto. Das machen wir jetzt gut, indem wir unserer eigentlichen Rolle gerecht werden und diese eigentliche Rolle heißt Zuständigkeit für diese Länder. So. Und was kommt raus, wenn man sich ein bisschen rumtut auf linken Webseiten und so, dann sind sie immer sehr gut informiert. Und man kommt ein bisschen darauf, was Deutschland in der Zwischenzeit jetzt macht in Sachen Fluchtursachen bekämpfen. Deutschland meint das in den Fällen, die ich jetzt zitieren werde, immer im Sinn von, man muss sie an der Flucht verhindern. Ja. Ein Fall davon ist Eritrea. Und da gibt es den interessanten Übergang bei der Fluchtursachenbekämpfung. Jetzt müssen wir, so wie die Dänen und die Italiener und die Briten schon vorgemacht haben, genauer hingucken, ob da wirklich Unterdrückung ist. Da schickt man ein paar Leute hin, die kommen zurück und man kommt zu dem überraschenden Befund, ach, es ist da gar nicht so schlecht. Vielleicht müssen wir ein bisschen anders mit diesem Staat umgehen. Vielleicht muss man etwas dafür tun, dass dieser Staat in die Weltgemeinschaft zurückkehrt. Das machen wir erstmal so, dass wir einen sogenannten Khartoum, irgend sowas, Prozess machen. Und wir bauen die Polizeikräfte in diesem Land und auch in anderen afrikanischen Ländern auf, sodass sie die Flüchtlinge daran hindern, überhaupt zu flüchten. Ein Fall. Ein anderer Fall. Man muss jetzt mit der Türkei anders umgehen. Vielleicht diesem Land, von dem man bis gestern gesagt hat, das verwandelt sich langsam in eine Diktatur, vielleicht muss man diesem Land neue Angebote machen. In Syrien. Da muss man dafür sorgen, dass die USA und die Russen zusammenreden. Also Russland, dieses Land, von dem man bis gestern gesagt hat, das wäre so furchtbar in der Ostukraine, jetzt ist es ein Friedenspartner. Gleiches gilt für Al-Nusra-Front und so weiter. Okay, jetzt wäre viel dazu zu sagen. Ich will nur daran aufgreifen, auch da, meine alte Leier, man merkt, was aus der moralischen Bedeutung von Fluchtursachenbekämpfung wird, das ist immer eine Frage der Macht, also eine Frage dessen, was die Mächte damit anfangen. Das ist die reale Bedeutung davon. Das ist ihr Titel. Das ist ihr Anlass, ihr Grund und ihr Material, Politik zu verfolgen. Die bestimmt es sich durch was anderes. Und das ist auch richtig so, im Sinn von, das passt ja auch, denn das muss man sich auch klar machen. So sehr Moral und Macht zusammenhängen, da muss man wirklich sagen, die Macht benutzt die Moral, aber die Macht folgt überhaupt nicht aus ihr. Ja, ich habe mehrmals gesagt, was aus seiner moralischen Forderung wird, hängt von der Macht ab, die ein Staat entfaltet. Seine Macht hat er aber nicht aus der Moral. Er hat es aus viel handfesteren Gründen. Er hat die aus einem funktionierenden Kapitalismus im Innern. Er hat sie aus einem funktionierenden Weltkapitalismus, also nach außen. Die müssen gepflegt werden. Daher hat er seine Macht. Darin hat er so auch seine Zwecke. So viel zu großen Ankündigungen. Wenn man das ausgeführt haben will, dann muss man ein bisschen in der Zeitschrift nachlesen, die man hinten kaufen kann, oder auf einem aktuellen Termin mit uns ins Gespräch darüber kommen. Aber das ist das wirkliche Verhältnis zwischen Macht und Moral. Damit wären wir fertig. Ne? Damit wären wir fertig. Gibt es da noch Fragen?